Day.
Das ist ein Medienmagazin-Spezial von der Preisverleihung Journalistinnen und Journalisten des Jahres der Fachzeitschrift Medienmagazin. Los geht's.
Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Die Tagesschau hat heute ein neues Angebot gestartet. Nachrichten in einfacher Sprache.
Willkommen zur Tagesschau in einfacher Sprache. Ich bin Susanne Holst und das sind unsere vier Nachrichten.
Diese Sendung richtet sich vor allem an Menschen mit Lern-, Lese- oder Hörschwierigkeiten, an Menschen mit geringen Deutschkenntnissen oder mit geringer Bildung. Einfache Sprache ist eine sprachlich vereinfachte Version der Standardsprache.
Also wenn wir an eine klassische Meldung denken, dann wissen wir, ah ja, das Neueste, das Wichtigste kommt im ersten Satz. Das ist bei einer Meldung in einfacher Sprache genau andersrum.
In Deutschland heißt das Militär Bundeswehr. Bei der Bundeswehr arbeiten Soldaten. Wenn es einen Angriff gibt, dann müssen die Soldaten kämpfen. Das ist Verteidigung. Der Minister für Verteidigung heißt Pistorius. Pistorius sagt, wenn es einen Angriff gibt, dann haben wir nicht genug Soldaten. Deshalb brauchen wir mehr Soldaten. Pistorius hat jetzt einen Plan gemacht. Mit dem Plan will er mehr junge Menschen mit 18 Jahren zur Bundeswehr bringen. Dazu kommt jetzt ein Film.
In diesem Fall natürlich nicht, denn das war bereits bei Tagesschau 24 am 12. Juni um 19 Uhr zu sehen. Mit einem interessanten Zusatzangebot, das sich anders als die ZDF-Logo-Nachrichten an ein breiteres Publikum richtet. Nicht ganz so einfache Sprache werden Sie in der kommenden aufgezeichneten Medienmagazin-Spezialausgabe vom 15. Juni 2024 hören, in der ich Ihnen 4 von 14 preisgekrönten Menschen vorstelle, die die Fachzeitschrift Medium Magazin in dieser Woche in Berlin als Journalistinnen und Journalisten 2023 in verschiedenen Kategorien auszeichnete. Und das alles wie gewohnt
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ja, dann schalten wir jetzt an dieser Stelle, wenn es funktioniert, nach Moskau zu Ina Rupp.
Ja, fragen wir live in Moskau nach bei unserer ARD-Korrespondentin Ina Rupp.
Zunächst nach Moskau zu Ina Rupp. Ina, wie ist die aktuelle Lage? Was hören Sie?
Schwer einzuschätzen, dass die Wagner-Truppen offenbar in Rostow vor Ort sind und die wichtigen Knotenpunkte und auch die Militärobjekte besetzt halten, ist mittlerweile bestätigt. Und das Ganze sieht also tatsächlich so aus, als bekämpfe Russlands Armee hier im Moment im Land einen eigenen Feind.
Ich bin Ina Rupp, ich bin Korrespondentin und Studioleiterin des ARD-Fernsehstudios in Moskau in Russland.
Sie haben noch was vergessen, Sie sind Journalistin des Jahres 2023, gerade geworden. Herzlichen Glückwunsch von mir. Sie nehmen das so freundlich zur Kenntnis. Es ist eigentlich nicht so das, weswegen Sie Journalistin werden wollten, um mal geehrt zu werden, sondern was waren Ihre Motive?
Also ich bin natürlich super stolz jetzt auf diesen Preis, aber ich bin Journalistin geworden, weil ich halt immer schon gerne erzählt habe und immer auch gerne Sachen wissen wollte. Und ich war 9 Jahre alt, da bin ich zur ersten Kommunion gegangen, katholisch aufgewachsen. Und dann habe ich einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen. Und dann habe ich angefangen, die Leute zu interviewen. Und dann war es eigentlich schon passiert. Da war mir klar, das will ich machen.
Dazu muss man sagen, das lässt sich vielleicht vermuten, Sie sind aus den westlichen Bundesländern, also Nordrhein-Westfalen, geboren. Aber wie kommt man da auf die Idee, sich überhaupt für die Sowjetunion damals zu interessieren?
Das lag daran, dass in meiner Stadt, ich komme aus Unna in Westfalen, und da gab es direkt nebenan Unna Massen, so ein Durchgangslager für Spätaussiedler aus der Sowjetunion, damals noch Sowjetunion, die ersten kamen schon Ende der 70er. Und die kamen alle über meine Schule. Und die Schule hat dann gesagt, okay, die müssen eh erst nochmal alle richtig Deutsch lernen und dann müssen sie noch Englisch lernen und dann noch eine Fremdsprache wollen wir ihnen gar nicht zumuten, dann machen wir einfach Russisch. Und das war dann die dritte Fremdsprache auch für mich. Entschuldigung, die zweite war es für mich.
Und dann haben Sie gesagt, Sie müssen jetzt Sowjetunion-Korrespondent oder GUS-Korrespondent war das, glaube ich, das war schon nach dem Zerfall der Sowjetunion werden?
Ja, ich bin dann während des Studiums, habe ich in der Sowjetunion studiert noch, also da war Gorbatschow noch der Generalsekretär und war dann sofort angefixt. Ich fand das Land interessant, die Sprache ganz toll, fand Moskau irgendwie düster, aber doch anziehend. Heute ist es gar nicht mehr düster, aber dafür nicht mehr anziehend. Aber ich fand das ganz toll und habe mich so richtig in die Kultur und in das Land reingestürzt und habe gedacht, hier willst du auch arbeiten.
weil Sie es selber jetzt eben erwähnten, das ist heute nicht mehr anziehend. Ist das erst seit dem Kriegseintritt am 24. Februar 2022 so oder hat man das irgendwie schon gemerkt, was da auf einen zukommt als Korrespondentin?
Also ich merke das schon länger, eigentlich seit 2014, als der Krieg ja eigentlich begann mit der Besetzung der Krim und der Gebiete im Donbass. Da fing es schon so an, dass ich mich auch entfremdet habe, sogar vom Teil meiner Freunde, die sehr doch da in der Propaganda hängen und dann auch mir immer gesagt haben, aber die Ukraine ist doch ein faschistischer Staat und eigentlich ist sie doch gar kein Staat. Und ich habe so gemerkt, dass dieses Land plötzlich gar nicht mehr so sich anfühlte wie meine zweite Heimat, die es früher war. Ich meine, ich lebe da länger als mehr als 20 Jahre mittlerweile. Und da merke ich schon so eine Entfremdung, wie so ein Scheidungsprozess war das, der so ganz langsam begann. Und jetzt ist es wirklich schwierig. Ich bin immer noch gerne dort, weil die Arbeit interessant ist. Ich habe auch immer noch wenige Freunde dort. Aber es ist doch nicht mehr diese große Russlandliebe, die ich früher hatte.
Aber erklären Sie das mal einem, der auch noch die Sowjetunion kennenlernen durfte, der in der Schule Russisch lernen musste. Ich komme also aus der DDR. Was da passiert ist, ist das nur Propaganda? Dieser übereilte Abzug damals der sowjetischen Truppen, der vielleicht auch als Demütigung empfunden wurde. Wächst sowas heran oder welche Erklärung haben Sie dafür?
Ich glaube, da spielt ganz viel eine Rolle. Der Verlust des Status einer Großmacht. Dieses, wir müssen von den Knien wieder aufstehen, ist ja so einer der putinschen Sätze, den er von Anfang an hat. Das spielt eine große Rolle. Natürlich die Propaganda, aber ich glaube, was auch eine große Rolle spielt, ist, dass man nie so die sowjetische Vergangenheit wirklich aufgearbeitet hat. Stalin ist jetzt wieder ein positiver Held. Man redet nicht über die Opfer. Das wird so am Rande thematisiert, aber eigentlich war Stalin der positive Held, der die Sowjetunion zur Großmacht gemacht hat. Und wenn man das so ganz abtut, was da auch an Schrecklichem passiert ist, die Gulags, die Verfolgungen, die es gegeben hat, das muss doch aufgearbeitet werden. Und das passiert aber nicht. Und ich glaube, die jetzige Situation ist auch ein wenig eine Folge davon.
Wie ist Ihr Korrespondentinnenleben aktuell? Man fühlt, dass Sie nicht alles sagen wollen, können, dürfen, um Ihre Arbeit nicht zu gefährden. Sie machen das Nötige. Der Westdeutsche Rundfunk aus der Heimatredaktion in Köln kann da viel großzügige auch Agenturmeldungen dagegen setzen. Was ist Ihre selbstgestellte Aufgabe momentan?
Also wir haben tatsächlich die komplette Kriegsberichterstattung, also nicht die Folgen des Krieges für Russland, die berichte ich, aber die Kriegsberichterstattung selbst mache ich nicht aus Russland, weil ich dann sehr schnell Gefahr laufen würde, gegen ganz viele Gesetze zu verstoßen. Deswegen machen wir die aus Köln, damit ich mich eben nicht selbst zensieren muss. Krieg, sage ich. Am Anfang habe ich das nicht gemacht, weil ich nicht wusste, wie gehen die jetzt mit dem Gesetz um. Aber mittlerweile rede ich vom Krieg und ich sage eigentlich all das, was ich sagen will.
Ja, Putin sagt selber, glaube ich, schon Krieg, ne?
Mittlerweile macht er das ja. Aber ich nehme eben diese ganze, alles was Rüstungsindustrie und Kriegsberichterstattung ist, ist zu gefährlich aus Moskau zu machen. Das haben wir abgegeben nach Köln. Ansonsten sehe ich meine Aufgabe darin, den Leuten quasi ein bisschen den Puls zu fühlen und wirklich die Stimmung zu erkunden, herauszufinden, sind wirklich alle für Putin und für den Krieg? Sind sie nicht alle? Nein, aber schon die Mehrheit der Bevölkerung. Aber es gibt eben auch die anderen. Die sind ganz leise und klein und sie sind aber da. Da kann man dann abends manchmal zufällig in ein Theaterstück geraten, in irgendeinem Kellertheater, wo es richtig zur Sache geht, wo richtig kritisiert wird. Aber es gibt Dinge, die ich nicht berichte, weil ich denke, oh Gott, dann fliegen die noch auf. Ne? Bei diesem Theater, die sind bekannt, das wusste man schon, dass die so spielen, da konnte man auch berichten. Aber es gibt diese Leute. Oder eben, man geht zur Beerdigung von Nawalny und stellt fest, dass Leute dort sind, von denen man das nicht für möglich gehalten hätte. Ich habe dort eine Ärztin aus meiner Poliklinik getroffen, von der ich gar nicht wusste, wie sie denkt. Und wir haben uns nur so zugenickt und weiter aber nichts gesagt. Ich war ja als Berichterstatterin da, aber sie ganz offensichtlich als Trauernde. Und auch andere Leute haben einander da erkannt. Und dafür muss man natürlich vor Ort sein, um zu sehen, wie ist die Stimmung? Gibt es nicht doch die Leute, die anders denken? Und es gibt sie auf jeden Fall.
Gibt es so etwas, was ich in der DDR erlebt habe, im Zusammentreffen mit westlichen Journalistinnen und Journalisten, dass man so eine Art zweite Sprache entwickelt, dass man mit Untertexten redet, damit, wenn man offiziell abgehört wird, aber trotzdem die nötige Information bekommt?
Ja, ich weiß gar noch nicht mal so sehr, ob es da ums Abgehörtwerden geht oder ob man einfach nicht in diese Falle laufen will, dass man vielleicht ein falsches Wort sagt und denunziert wird. Es gibt wieder Denunziantentum. Aber die Leute reden zum Beispiel untereinander tatsächlich nicht über den Krieg. Sie wollen dann vielleicht auch nicht Spezialoperationen sagen, aber sie sagen dann die Ereignisse. Vor den Ereignissen bin ich immer in den Urlaub gefahren, aber seit den Ereignissen mache ich das nicht mehr. Da wissen alle, wovon die Rede ist, aber man spricht das nicht aus. Das gibt es auf jeden Fall, ja.
Ich habe Sie schon auf dem Bildschirm gesehen, da gab es noch Röhrenfernseher aus der Sowjetunion, / Gussstaaten, Kaukasus und so weiter. Was macht das mit Ihnen eigentlich, dass Sie wider Willen quasi an solch wichtigen Brennpunkten sind? Merken Sie, dass Sie abstumpfen? Merken Sie, dass Sie auch keine Lust mehr haben? Sind Sie kriegsmüde eventuell?
Also keine Lust auf gar keinen Fall. Ich bin nach wie vor neugierig und erzähle gerne und ich finde immer noch Sachen, die berichtenswert sind. Ich fand es einfach nur sehr demotivierend, jetzt gleich in zwei Situationen. Ich habe ja in den USA als Korrespondentin die Trump-Wahl miterlebt und habe es kaum glauben können. Wie ein Land, das doch eigentlich eine freie Presse hat, sich da freiwillig diese Pressefreiheit gar nicht nimmt, sondern einen Teil der Bevölkerung nur noch Fox News guckt und die andere Meinung gar nicht mehr hören will. Und dann eben in Russland die Annexion der Krim zu erleben und dass Russland die Ukraine angreift. Ich habe es noch am Abend vorher im Fernsehen habe ich noch gesagt, nie im Leben wird das passieren. Und dass das passiert ist, das hatte was sehr Desillusionierendes und was sehr Ernüchterndes. Das macht es journalistisch weiter sehr interessant, aber wie gesagt, für mein Verhältnis zu diesem Land war das entscheidend. Es ist sehr abgekühlt dadurch.
Sie erleben ja Russland auch als Machtzentrum von Männern. Sie haben, das wird man vielleicht noch in Erinnerung haben, als Prigozhin auf Moskau zumarschierte, sofort berichten müssen, logischerweise, das gehört dazu als Korrespondentin. Aber es ist immer so eine Rivalität zwischen Männern. Gibt es keine starken Frauen in Russland, wo man auch das Gefühl hat, sie verkörpern vielleicht das Morgen, die gerechtere Welt?
Also früher habe ich immer gesagt, dieses Land funktioniert nur dank seiner Frauen. Diese unglaublich starken Frauen, die zu Hause den Haushalt schmeißen, auch noch arbeiten, noch vielleicht einen trinkenden Mann aushalten dabei und sich ums Familienbudget kümmern. Diese Frauen gibt es in der Politik nicht so richtig. Es gibt zwar in der Duma einen relativ geringen Frauenanteil im russischen Parlament. Es gibt ein paar. Es gibt auch im Föderationsrat einige. Die Chefin des Föderationsrats ist eine Frau, aber die Quote ist sehr gering. Und von den Frauen ist wenig zu spüren. Es gab jetzt eine, die hat es versucht, sich als Präsidentin zu bewerben, hat dann versucht, eine Partei zu gründen, gilt mittlerweile, ist sie abgestempelt als ausländische Agentin, Jekaterina Dunzova. Das war jetzt mal so ein Versuch, der gescheitert ist. Ansonsten sieht man weniger. Es gibt eine starke Frau, das darf ich nicht vergessen, das ist die Chefin der Zentralbank, von der niemand weiß, was sie wirklich denkt. Aber die rettet das Land mit ihrer Fiskalpolitik, die macht eine sehr kluge Politik und hat es bisher geschafft, die große Wirtschaftskatastrophe des Landes abzuwenden. Die ist sehr klug. Was sie wirklich denkt, weiß man nicht. Man hört immer, sie will eigentlich kündigen und darf nicht. Ob das stimmt, weiß ich nicht.
Werden Sie als Journalistin ernst genommen in einer Männerdomäne?
Doch, absolut. Journalismus ist in Russland auch ein weiblicher Beruf. Das ist immer schon so gewesen, auch zu Sowjetzeiten. Es gab immer auch sehr starke und sehr bekannte Journalistinnen. Also das spielt tatsächlich kaum eine Rolle.
Dann sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis, der Ihnen wahrscheinlich auch ein bisschen weiter Kraft gibt, vermute ich mal.
Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist eine ganz tolle Motivation. Und vor allem meine Leute im Studio haben sich riesig gefreut und wir werden das auch noch feiern.
Wassili Golot in Kiew. Ja, in dieser Nacht hat Russland wieder die Ukraine angegriffen. Wie hast du denn die Lage erlebt?
Es war ein massiver Angriff mit Drohnen und Raketen. Insgesamt 21 Drohnen und 55 Raketen. Die Drohnen konnten zu einem großen Teil abgewehrt werden, nämlich 20 von ihnen teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Bei den Raketen konnten nur 39 abgewehrt werden. Und das bedeutet konkret, nach Informationen des ukrainischen Energieministers Haluschenko, dass viel Energieinfrastruktur wieder getroffen worden ist.
Ich bin Wassili Golot und Ukraine-Korrespondent der ARD.
Das bist du noch nicht lange, aber du hast natürlich eine journalistische Erfahrung, die weit zurückgeht vor deiner Londoner Zeit in der Corona-Phase. Wo hast du überhaupt angefangen?
Die geht sogar bis in meine Schulzeit zurück. Ich war am Humboldt-Gymnasium in Bad Pyrmont und da kam in der 6. Klasse ein Lehrer auf mich zu, hat gesagt, Wassili, du redest viel, du stellst viele Fragen, du bist manchmal auch ein bisschen nervig, komm doch mal in die Radio AG. Und dann habe ich da angefangen, die ersten Interviews zu führen, noch mit MD-Player damals zu schneiden. Habe dann mein Schulpraktikum bei Radioaktiv gemacht, das war ein Lokalsender und von dort ging es dann weiter. Habe das freiwillige soziale Jahr dort gemacht, nach einer längeren freien Mitarbeit, habe für die Lokalzeitung, die Pyrmonter Nachrichten geschrieben und mit Studienbeginn in Göttingen, wo ich Politik und Geschichte studiert habe, dann beim Norddeutschen Rundfunk angefangen.
Und dann hat dich plötzlich die Vergangenheit eingeholt, denn du bist in Kharkiv geboren. Das ist, was wir wissen, heiß umkämpft in der Ukraine. Ist das sozusagen der Impuls gewesen, letzten Endes zu sagen, du willst Ukraine-Korrespondent werden in diesen, also Kriegsreporter will man ja nicht unbedingt werden, das ist ja kein Berufswunsch. Dazu wird man ja mehr oder weniger durch die Ereignisse getrieben.
Ich würde sogar an den Beginn des Krieges zurückgehen, nämlich die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und der Krieg im Donbass, den Russland entfacht hat. Damals habe ich mit meinen Großeltern in Russland sehr, sehr viele Diskussionen geführt, weil die haben gesagt, die Krim gehört uns. Und dann habe ich gesagt, Oma, dir gehört deine Datscha, aber die Krim gehört der Ukraine, das ist ukrainisches Staatsgebiet. Und wir haben viel diskutiert. Mein Vater ist ja in der Ukraine geboren worden, da auch aufgewachsen. Meine Mutter kommt aus Russland. Das heißt, es hat viele Gespräche beeinflusst auch. Wir haben viel darüber diskutiert und ich habe damals auch die ersten Kollegengespräche im Radio gehabt, bei NDR Info, bei Deutschlandfunk Nova, genau zu diesem Konflikt und was er auch konkret mit Familien macht. Und ich habe mich immer schon für Politik interessiert, ich habe mich immer schon für die Ukraine interessiert, für Russland interessiert. Ich war in beiden Ländern und als dann der große Krieg angefangen hat, war ich im Newsroom, hatte davor schon Erfahrung im Studio London als Korrespondent und so hat es sich entwickelt, dass ich dann nach einem Sicherheitstraining und vorher einem Aufenthalt auch in Russland dann in die Ukraine gefahren bin und von dort berichtet habe.
Es klingt erstmal logisch, wenn man da seine Wurzeln hat, dass man dorthin zurückgeht und Bericht erstattet, aber es kann auch so eine Art Behinderung auslösen, weil man ja befangen ist. Oder wie schützt du dich davor, diesen Krieg als embedded, als Betroffener zu empfinden?
Das Vorrangige, was meine Wurzeln mit meiner Arbeit zu tun haben, ist, dass ich beide Staaten besser kenne als viele andere.
Und auch beide Sprachen.
Und auch beide Sprachen, wobei mein Ukrainisch ist noch nicht ganz so fließend und gut wie mein Russisch, weil wir haben zu Hause immer Russisch gesprochen, aber ich lerne fleißig, ich verstehe es sehr gut und werde auch zunehmend flüssiger beim Sprechen. Aber der Punkt ist ja, Journalismus ist ein Handwerk, dieses Handwerk führe ich seit vielen Jahren schon aus und lerne. Ich finde auch, man ist nie ausgelernt als Journalist. Ich habe mein Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk absolviert. Ich habe verschiedene andere Stationen auch gehabt beim NDR. Ich habe bei Politico Europe in Brüssel eine Station gemacht. Das heißt, ich weiß, wie man journalistisch arbeitet. Und meine persönliche Befindlichkeit ist erstmal egal. Da passiert ein Krieg, da passieren schreckliche Dinge. Und als Reporter fahre ich nach Möglichkeit an den Ort, wo etwas passiert, schaue es mir mit eigenen Augen an und versuche dann Worte dafür zu finden, versuche das große Bild zu verstehen, gucke mir an, was wird in Russland gesprochen, im Fernsehen, aber auch politisch, was wird in der Ukraine gesprochen. Ich interviewe Politikerinnen und Politiker und bemühe mich nach besten Möglichkeiten, das Bild, was ich bekomme, nach Deutschland zu transportieren.
Das hört sich so einfach an. Du bist noch jung an Jahren. Passieren dir selber Fehler oder wo du sagst, hier muss ich lieber zwei, dreimal recherchieren, ehe ich sowas dann ja online gebe oder live in die Kamera sage?
Das ist grundsätzlich mein Ansatz. Ich versuche gar nicht erst irgendetwas zu sagen, was ich nicht überprüft habe. Und wenn ich etwas nicht überprüfen kann, dann mache ich das transparent. Wenn wir beispielsweise eine Nacht erleben, wo wir erst den Luftalarm hören, das höre ich ja selber, das heißt, ich kann sagen, es gab Luftalarm in Kiew. Wenn es dann Explosionen gibt, dann kann ich nicht sofort nachprüfen, waren das Drohnen, waren das Raketen, wie viele waren das? Dann verweise ich auf die offiziellen Angaben, die ich habe. Beispielsweise die ukrainische Luftwaffe spricht von 10 Raketen und 20 Drohnen. Von den 10 Raketen wurden 7 abgeschossen, von den Drohnen 19. So, das ist das, was ich als Journalist machen kann. Ich benenne meine Quellen und was ich nicht überprüfen kann, spreche ich gar nicht erst aus.
Aber du sprichst kritische Worte, auch in deiner Dankesrede. Das war zwar ein Nebensatz, aber die ARD hat manchmal Strukturen, die dir als Kriegsreporter, als jemand, der in einem Land ist, das Krieg führt, notgedrungen, hinderlich sind. Du warst beim Podcast von Patricia Schlesinger auch sehr offen mit deinen Worten. Ist das etwas, was in dir drin ist, dass du sagst, also es kann nicht nur sein, neutral zu berichten, sondern auch Strukturen zu verändern?
Ich versuche persönlich den bestmöglichen Journalismus zu machen. Das versuchen wir mit unserem Team in Kiew nach besten Möglichkeiten. Und bei aller Kritik an Strukturen muss man auch, finde ich, einfach mal loben, in was für einer kurzen Zeit mitten im Krieg die ARD, konkret der Westdeutsche Rundfunk, es geschafft hat, ein Studio in der Ukraine aufzubauen. Das ist erstmal positiv. Und natürlich gibt es Dinge, gerade als junger Mensch, die man gerne schneller sehen würde. Aber das sind Dinge, die ich in erster Linie intern anspreche, die wir auch diskutieren. Da würden meine Chefs jetzt, glaube ich, auch schmunzeln, wenn sie das sehen. Aber ich finde, gewisse Dinge müssen auch intern bleiben. Das gehört sich so.
Was aber viele vielleicht interessieren wird, als jemand, der nicht nur die Wurzeln hat, sondern von dort berichtet, wie lange wirst du noch Kriegsreporter sein müssen? Gibt es für dich ein Gefühl?
Ich wollte nie Kriegsreporter sein. Ich bin in diese Situation gekommen, weil der Krieg in die Ukraine gekommen ist und weil aufgrund dieses Krieges die Ukraine zu einem neuen eigenen Berichtsgebiet geworden ist und ich gewisse Kompetenzen mitbringe, die dort erforderlich sind. Mein Wunsch ist, vor allem mit Blick auf die Menschen in der Ukraine, dass dieser Krieg, dieser sinnlose Krieg, den Russland führt, ein schnelles Ende nimmt. Aber ein schnelles Ende muss sein im Sinne des Rechts. Das heißt, es muss ein gerechter Frieden sein und es muss ein nachhaltiger Frieden sein. Denn es gab ja immer wieder schon in diesem 10-jährigen Krieg auch Vereinbarungen über Waffenstillstände, die Russland immer wieder gebrochen hat, bis hin zu diesem großen Überfall auf die Ukraine. Und die Menschen in der Ukraine brauchen eine Garantie, dass das nie wieder passiert und dass sie auf ihrem Staatsgebiet leben können. Und wir sehen gerade ja verschiedene diplomatische Initiativen, bei denen man sagen muss, da geht es langsam voran, da sind nicht alle Staaten beteiligt, da sind auch die zentralen Staaten wie China vielleicht nicht ausreichend genug beteiligt. Aber da passieren Dinge. Und meine Hoffnung ist, dass uns die Diplomatie vielleicht an der Stelle auch überrascht und dass man es mit politischem, wirtschaftlichem und militärischem Druck schafft, Russland dazu zu bewegen, dass Russland einsieht, dass es keinen Sinn macht, diesen Krieg zu führen.
Ich bin kein Experte, aber ich habe viele Kriege schon erlebt aus der Distanz. Und wenn irgendwas nicht mehr weiterging, waren dann sehr schnell Blauhelmeinsätze die Lösung. Warum interessiert sich die UNO aus seiner Perspektive nicht dafür? Oder ganz provokant gefragt, gibt es so viele Interessen, dass der Krieg weitergeht?
Es gibt vor allem das russische Interesse, dass dieser Krieg weitergeht. Und wenn man
aber auch das amerikanische, wenn man Orbán glauben will.
Ich glaube Viktor Orbán persönlich nicht so viel. Ich sehe, was in der Ukraine passiert. Ich sehe die genozidale oder ich höre die genozidale Rhetorik in Russland. Ich sehe Angriffe auf Einkaufszentren mit Gleitbomben, die nichts anderes zum Ziel haben als die Zerstörung und die Tötung von Zivilistinnen und Zivilisten. Das muss man benennen, das versuche ich in meiner Arbeit zu benennen. Und ich sehe verschiedene diplomatische Initiativen. Wir erinnern uns an den Getreidekorridor, den es gegeben hat, aufgrund der Vermittlung der UN und der Türkei. Russland ist aus diesem Vertrag ausgestiegen. Und die Ukraine kann gerade nur Getreide exportieren, weil es ihr gelungen ist, mit militärischen Mitteln die russische Schwarzmeerflotte zurückzudrängen. Das heißt, es ist nicht so, dass die UN sich nicht bemüht. Es ist eher so, dass Russland diese Bemühungen egal sind und dass Russland alle Regeln, die es gibt, immer wieder bricht. Und wenn es darauf angesprochen wird, dass es das bricht, sagt Russland, diese Regeln funktionieren ja sowieso nicht.
Aber überfordert ist, wenn ich dich als Journalist frage, welche Lösung du siehst,
Ich kann ja nur berichten und abbilden und einordnen. Das, was ich sehe, ist diesen Zeitraum, den es gab, in dem es keine US-Unterstützung gab. Da sind viele ukrainische Soldaten getötet worden, weil sie einfach nicht genügend Waffen, nicht genügend Munition hatten, um sich zu verteidigen. Da ist außerdem etwas anderes passiert, nämlich Russland hat eine neue Front eröffnet, wieder in der Region Kharkiv. Russland ist es gelungen, von Norden in diese Region einzudrängen, obwohl die Ukraine Russland von dort verdrängt hat. Warum ist das passiert? Weil die Ukraine nicht genügend militärische Mittel hatte, zum einen, und zum anderen, weil die Ukraine nicht die Erlaubnis hatte, militärische Ziele an der Grenze anzugreifen. Das heißt, die Ukraine musste mit ansehen, wie sich da Truppen ansammeln und wie die Truppen dann in das eigene Land einmarschieren. Und dann gab es ja die Anpassung und wir sehen jetzt schon die ersten Folgen. Die Menschen in Kharkiv können etwas ruhiger schlafen. Der russische Vormarsch konnte gestoppt werden. Ich glaube, es ist dieser Dreiklang. Es braucht einerseits die militärische Stärke, denn Putin versteht nur die Sprache der Kraft. Er selber wählt Gewalt. Er selber dringt auf fremdes Staatsgebiet ein und er wird nur verstehen, dass das falsch ist, wenn er zurückgedrängt wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass der politische Druck, der wirtschaftliche Druck nicht ausreichend ist. Wir sehen, dass Sanktionen immer wieder umgangen werden, dass in russischen Raketen, die in der Ukraine landen, westliche Bauteile sind. Das heißt, man müsste sich genau anschauen, wo sind die Lücken, wie kriegt man das besser hin? Und gleichzeitig über den diplomatischen Weg Russland immer wieder anbieten und sagen, ihr könnt jederzeit die Waffen niederlegen, ihr könnt jederzeit die Soldaten abziehen, ihr seid der Aggressor und es liegt an euch, diesen Krieg zu beenden. Never feeling is endless. I'm flying with no propellers. Too much on the line to risk the wind. So I won't let the doors close without my way. I'm on my way, oh, I'm on my way. I'm on my way, oh.
Unsere Erde ist krank und unser Essen ist ein Grund dafür.
Sie und ich, wir sind nicht das Problem, sondern tatsächlich sind wir Teil der Lösung.
Geo-Experte Dirk Steffens geht die Sache an.
Unfassbar süß.
Ob Massenproduktion im Schweinehochhaus oder auf dem Sojafeld mitten im Urwald.
Was hat unsere Bratwurst mit diesem Regenwald zu tun? Hm?
Eine Expedition, die Augen öffnet.
Ich verspreche, danach schmeckt's wieder.
Die große Geo-Story. Wie wir die Welt gesund essen. Donnerstag, 20.15 Uhr.
Mein Name ist Dirk Steffens, ich bin 56 Jahre alt, Wissenschaftsjournalist. Viele kennen mich aus meiner Terra-X-Reihe, die ich 15 Jahre lang gemacht habe. Im Moment bin ich bei Geo und bei Bertelsmann und mache dort große Wissenschaftsdokumentation für Streamer und fürs Fernsehen.
Und Sie sind Journalist des Jahres in der Kategorie Wissenschaft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Aber jetzt kommt die Frage, warum haben Sie denn so ein wichtiges Flaggschiff wie Terra-X verlassen?
Die Nachrichten, über die wir im Wissenschaftsjournalismus sprechen, insbesondere in dem Naturjournalismus, in dem ich ja tätig bin, sind tatsächlich bedrohlich. Und ich meine nicht bedrohlich im kleinen Sinne. Es gab auf der Welt schon viele Kriege und so wie es aussieht, werden wir auch in den aktuellen wahrscheinlich als Menschheit, als Spezies nicht zugrunde gehen. Aber wir stehen ein paar ökologischen Problemen gegenüber, die durchaus grundsätzliche Fragen stellen. Also wir müssen darüber reden. Wir haben da ein Problem, das sich natürlich nicht in Wochen, Monaten bemisst, sondern in Jahrzehnten. Aber wir müssen an diesem Problem arbeiten und das können wir nur, wenn wir in einer Demokratie gesellschaftliche Mehrheiten dafür haben, uns mit diesen Problemen auch zu befassen. Man kann den Klimawandel nicht lösen, wenn die Lösungen von oben nur oktroyiert werden. Die Mehrheit der Menschen muss das wollen in einer Demokratie. Mit Helmut Schmidt vor dem gesellschaftlichen Wandel steht die gesellschaftliche Mehrheit. Also muss ich mit der Mehrheit der Menschen reden und die finde ich tatsächlich eher bei Bertelsmann, bei RTL, bei NTV, bei den Büchern, die ich schreibe und bei den Podcasts, als wenn ich ausschließlich beim Fernsehsender Terra X mache. So wunderbar diese Sendung ist, so sehr ich sie liebe und so schön die Zeit war, die ich dort hatte.
Liegt es auch daran, dass die ZDF-Zuschauer vielleicht schon aufgeklärt sind und dass man bei RTL vielleicht mehr Menschen erreicht, die noch grübeln, ob das alles richtig ist, was uns die Journalisten erzählen?
Das ist sicherlich zum Teil richtig, also dass ich ein neues Publikum finden kann, das sich mit diesen Themen bisher weniger beschäftigt hat. Aber auch das muss man, ich bin Wissenschaftsjournalist, ich bin den Fakten verpflichtet. Die Altersstruktur der Zuschauer ist auch ein Punkt. Also wir haben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oft bei vielen Sendungen eine Altersstruktur, die 65 und älter ist. Das heißt, Ich spreche da mit Menschen, die oft gar nicht mehr im Berufsleben stehen, die in den Unternehmen keine Entscheidungen mehr treffen, die ihre Familienplanung abgeschlossen haben.
Denen es auch egal ist, wie das Klima sich entwickelt.
Das will ich nicht sagen, dass denen das egal ist. Viele Menschen haben ja durchaus auch eine Verantwortung, die über die eigene Existenz hinausgeht. Das ist, glaube ich, durchaus menschlich, das zu haben. Aber in ihrem Leben treffen sie halt weniger konkrete Entscheidungen als, sagen wir mal, jemand, der jetzt 30 oder 40 ist. Und ich als Journalist muss dahin gehen, wo ich die Menschen erreiche, die ich erreichen will.
Was ist denn also die wirklich wichtigste Aufgabe, wovor Sie warnen möchten? Gibt es irgendwie so ein Thema, was Ihnen besonders am Herzen liegt?
Ich bin natürlich seit Jahrzehnten dem Thema Artensterben verhaftet. Das hat persönliche Gründe, einfach weil ich in großer Natur- und Tierliebhaber bin, aber das hat vor allen Dingen wissenschaftliche Gründe. Tatsächlich kann man das vielleicht zusammenfassen in dem Satz: Die Klimakrise stellt in Frage, wie wir leben, das Artensterben stellt in Frage, ob wir leben. Also wer gerne möchte, dass es auch in 200 oder 300 Jahren noch Menschen auf dem Planeten Erde gibt, der sollte sich jetzt, und ich meine jetzt, mit dem Thema Artensterben beschäftigen. Denn das ist von allen Ökokrisen, wenn man sie nicht als ganzheitliche Krise sieht, sondern aufsplittern möchte in Teilbereiche, das ist sicherlich der Teilbereich, der uns Menschen, unsere Zivilisation am stärksten bedroht.
Lassen Sie mich ketzerisch fragen, warum ist die Artenvielfalt wichtig für das Überleben der Menschheit? Ist das nicht egal, wie viel, ich sag's jetzt mal ganz provokant, wie viel Grashüpfer es gibt? Hauptsache, wir haben unsere Nahrungskette, die vorhanden ist.
Wir haben aber keine Nahrungskette, wenn es keine Grashüpfer gibt. Also es gibt, wenn man dem Weltbiodiversitätsrat folgt, 8 Millionen Arten. Und diese 8 Millionen, von denen sind sehr, sehr viele notwendig, damit ein System überhaupt funktioniert. Kleines Beispiel, wenn ich eine Handvoll Erde nehme, dann leben in dieser Handvoll Erde mehr Lebewesen als Menschen auf dem Planeten Erde. Und es sind diese Mikroorganismen im Boden, die überhaupt dafür sorgen, dass man sowas wie Landwirtschaft machen kann. Fliege ich zum Mars, nehme von da Staub mit, tue diesen Staub in einen Blumentopf, Samen rein, schön wässern, in die Sonne, wird niemals irgendetwas darin wachsen. Das ist der Unterschied zwischen Staub und Erde. Und wenn wir dieses System insgesamt nicht am Laufen halten, dann gibt es keine Atemluft. Auch die wird übrigens von Photosynthese treibenden Lebewesen produziert. Also früher gab es zu wenig Sauerstoff. Es gab früher noch nicht mal Feuer auf der Erde, bevor die Wälder nicht die Sauerstoffanreichung herbeigeführt haben. Also es ist absolut unmöglich, dass auch nur ein einziger Mensch auf diesem Planeten überleben kann, wenn es keine Artenvielfalt gibt. Das ist naturwissenschaftlich ausgeschlossen.
So, jetzt muss aber die Botschaft zu den Menschen kommen, und die wenden sich zunehmend vom linearen Fernsehen ab. Auch RTL hat sicherlich Verluste. Gehen Sie da neue Wege?
Wir versuchen neue Wege. Einige klappen gut, andere klappen nicht so gut. Einige klappen auch überhaupt nicht.
Nennen Sie Beispiele?
Es sind Try-and-Error-Verfahren. Also wir versuchen zum Beispiel, das funktioniert ganz gut, in einer Show, die große Geo-Show Wunder der Erde, diese Themen zumindest emotional schon mal an Menschen heranzutragen. Im selben Konzern veröffentliche ich ja schon seit Jahren meine Bücher. Penguin Random House gehört zur RTL Group. Wir reden ja hier über den größten Medienkonzern Europas, nicht über irgendeinen Fernsehsender. Das ist immer so ein Missverständnis. RTL ist kein Fernsehsender, sondern ein internationaler riesiger Konzern, der zig Fernsehsender hat. Also ich veröffentliche da meine Bücher. Die Podcasts haben super funktioniert. Die waren in den Apple-Listen auf Nummer 1 zu dem Thema. Was von der Reichweite noch nicht so super funktioniert, wie ich mir das wünschen würde, sind die Dokus, die wir da zeigen. Das sind Riesendokus, 90 Minuten, sehr aufwendig produziert. RTL investiert viel Geld in diese Dokus, weil sie sagen, das möchten wir uns als Sender auch leisten. Aber da wünsche ich mir noch mehr Reichweite. Also das eine funktioniert schon ganz gut, das andere noch nicht so. Und wir gucken einfach, wie wir es immer besser machen können.
Haben Sie das Gefühl, dass wir das noch wuppen können, oder ist in 200 Jahren tatsächlich Schluss?
Karl Popper möchte ich zitieren: Optimismus also ist die einzige Möglichkeit, oder noch genauer zitiert, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Möglichkeit. Wer heute sagt, die Welt geht unter, verunmöglicht damit die weitere Suche nach Lösungen, die Motivation, Lösungen anzupacken. Das ist wie so ein Fußballteam, das schon vor dem Anpfiff sagt, wir haben keine Chance, wir sind schlecht und verlieren sowieso. Dieses Team wird verlieren. Und um es noch etwas philosophischer zu sagen: Die Zukunft wird so sein, wie wir heute darüber sprechen. Die Kraft der Narrative verändert Gesellschaften, nicht die Kraft der Fakten. Ich kann so viel Recht haben, wie ich will. Wenn ich Menschen nicht mitnehmen kann, wenn ich sie nicht überzeugen kann, dann wird sich nichts ändern. Und deshalb ist das Narrativ, das journalistische Narrativ im Wissenschaftsjournalismus so wichtig.
Da Sie ja tatsächlich Wissenschaft machen, ich konfrontiere Sie mal mit einem Argument. In 3 bis 7 Milliarden Jahren ist hier sowieso Schluss auf diesem Planeten, und die Menschheit muss eigentlich umziehen. Glauben Sie, dass wir diesen Zeitpunkt schaffen, dass wir als Menschheit überleben auf einem anderen Planeten oder wird das früher oder später doch irgendwie darauf hinauslaufen, dass der naturgemachte Klimawandel, die Ausdehnung der Sonne, irgendwann mal eine letzte Generation schaffen wird?
Die richtig wissenschaftliche Antwort darauf ist, keine Ahnung. Also wir müssen jetzt aber auch mal zugeben, es gibt den modernen Homo sapiens seit gut 200.000 Jahren. Wir sind ein brandneues Modell. Jetzt über die Zukunft in mehreren Milliarden Jahren zu reden, das übersteigt unsere intellektuellen Möglichkeiten und sogar die Möglichkeiten unserer Fantasie. Diese Frage ist zum heutigen Zeitpunkt seriös nicht zu beantworten.
Aber ist es dann nicht ratsamer zu sagen, wie auf der Titanic, wir schenken uns nochmal ordentlich ein, wir fahren nochmal ordentlich Diesel und blasen die Atmosphäre voll, weil ob wir das 200 Jahre hinauszögern oder 500 Jahre oder 1000 ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. Es wird eine Last Generation geben.
Ich sage ja nicht, dass es die geben wird. Ich weiß das nicht. Wir haben die Chance, dass es keine gibt. Und solange wir eine Chance haben, auch hier wieder der Vergleich zu einem Fußballspiel, solange man nicht verloren hat, kann man auch noch gewinnen.
Good evening, Mr. President.
Was kann man erwarten von einer Regierung, deren Präsident die Auslöschung Israels öffentlich fordert?
Warum ist das so sehr Ihr Herzenswunsch, mit einem Koalitionspartner weiter zu regieren, dessen Vorsitzender Sie zum Beispiel öffentlich mit einem Frosch im Kochtopf verglichen?
Sie können das alles senden, was ich gesagt habe.
Mein Name ist Klaus Kleber. Ich bin lebenslänglich Journalist. Habe gelegentlich das Heute-Journal moderiert in den letzten 20 Jahren, mache das seit 2 Jahren nicht mehr und bin aber immer noch dran, Filme zu machen. So in den letzten 2 Jahren ist jeweils einer gelaufen und bin weiterhin Journalist, weil das ein Job ist, aus dem man nicht in die Ruhe geht.
Ich habe Sie noch in Erinnerung, da waren Sie New York-Korrespondent für die ARD. Da standen Sie irgendwie, ich weiß nicht welche Straße, ich glaube sogar mit dem Wall Street Journal in der Hand und wirkten sehr lässig und cool und erklärten uns, die in Europa lebten, wie New York tickt. Aber wann sind Sie wirklich, ich kann mich erinnern, bei SWF 3 waren Sie sogar schon, aber wo beginnt eigentlich Ihre journalistische Karriere?
Oh, die beginnt sehr früh. Ich war mit 17 Jahren rasender Lokalreporter, jedenfalls in den Sommerferien und an den Wochenenden für den Kölner Stadtanzeiger im Bergischen Land und habe dort mein Journalistenblut entdeckt. Habe dann Jura studiert, weil ich gerne zum Radio oder Fernsehen gehen wollte, langfristig. Oder mal zumindest für eine Zeit. Und das gab es damals nur öffentlich-rechtlich. Und die Öffentlich-Rechtlichen wollten, dass man ein Studium abgeschlossen hat. Und ich habe mich dann zu Jura entschlossen, weil das das toleranteste Studium war. Da hat kein Mensch darauf geachtet, in welchem Tempo oder in welcher Langsamkeit du da deine Studien betreibst. Und habe eigentlich von Beginn an beim Südwestfunk in Tübingen, der da ein Landesstudio hatte, für die Region im groben Sinne zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Und dort habe ich Regionalreportagen gemacht, später auch Sendungen moderiert und so weiter. Und da ging das dann richtig los. Nebenbei habe ich irgendwann meinen Juraabschluss gemacht. Und so entstand dann alles andere. Irgendwann brauchten die mal einen jungen Mann, der für wenig Geld viel arbeitet in Washington. Und dann habe ich hier geschrien und die anderen haben nicht so laut hier geschrien. Und dann habe ich den Job gekriegt. Und ja, der Rest war einfach eine Reihe von Glücksfällen.
Obwohl man Washington wahrscheinlich in Ihrer Laufbahn nicht als Glück bezeichnen kann, da fällt der 11. September rein, 2001, wo Sie, ich sag mal auch Prima Vista, wie alle, die journalistisch unterwegs waren, die Lage erklären mussten. Uli Wickert damals von den Tagesthemen war Ihnen zugeschaltet und Sie sagten, ja, hier im Pentagon ist auch irgendwas passiert. Aber gibt es dennoch etwas, wo Sie sagen, dieser Journalismus, den Sie gemacht haben, da empfinden Sie sowas wie Dankbarkeit? Sie haben, muss man dazu sagen, hier den Journalistenpreis für Ihr Lebenswerk bekommen. Wenn Sie zurückblicken, gibt es etwas, wo Sie sagen, da war es genau richtig, dass ich da war?
Ja, es gibt eine ganze Menge. Ich bin sehr froh, in Berlin gewesen zu sein, als die Mauer fiel. Ich bin in einer anderen Weise als Journalist zufrieden, am 11. September keinen Scheiß erzählt zu haben. Das war damals die größte Herausforderung, dass man auf sehr schwankender Grundlage ständig live vermeidet, irgendetwas zu sagen, bloß um was zu sagen, was man nicht wirklich sicher weiß. Und das waren Tage von, ich weiß es nicht. Und dann Überlegungen, was wäre, wenn es so gewesen wäre und wie geht's dann weiter. Und ich bin nach Deutschland gekommen, auch in einer sehr spannenden Zeit. Und dann nach fast, ja, man muss sagen, fast 20 Jahren Amerika.
Sie waren dann noch kurz in London, ne?
Ja, das London war eine Stippvisite. Und dann Deutschland, in dem inzwischen sich alles verändert hat. Die Regierung hatte natürlich mehrfach gewechselt, die Richtung der Regierung hatte mehrfach gewechselt. Das Land hatte andere Grenzen, andere Autokennzeichen, andere Probleme, eine andere Verteilung von Religionen. Protestantisch-katholisch war ein Thema, Osten und Westen war nicht wieder zusammengekommen. Nicht mal die D-Mark war mehr da. Also es war wirklich ein völlig verändertes Land. Und da habe ich dann gleich angefangen, eine aktuelle Nachrichtensendung zu moderieren, weil man sagte, wir glauben, du kannst das. Und das Heute-Journal, das heißt, ich musste im Galoppieren lernen, mit diesen Themen umzugehen. Das war wahnsinnig spannend. Und ich glaube, es hat mir auch geholfen, dass ich bei Dingen, die viele Menschen in Deutschland für selbstverständlich hielten, gefragt habe, warum? Und man bekommt manchmal dann Antworten, die weiterführen.
Man hat den Eindruck, dass man Ihnen wirklich auch vertraut hat bei dem, was Sie gesagt haben, weil es sehr authentisch klang. Also es war eben nicht Agentursprech, sondern sehr persönlich formuliert, sodass Sie es auch verstanden haben und nicht vom Teleprompter irgendwas Fremdes vorgelesen haben. Aber irgendwie gab es dann doch Kritik an Ihnen mit der Atlantikbrücke. Können Sie das nochmal kurz erklären, was da überhaupt passiert ist?
Also zu Zeiten, als es sowas wie Fake News und Shitstorms noch gar nicht gab, hat sich irgendwann mal herausgestellt, dass ich Mitglied der Atlantikbrücke ist, in der Leute aus allen Parteien sind. Das hat jetzt überhaupt nichts mit parteilicher Ausrichtung zu tun gehabt, sondern es waren einfach Leute, die sich für Amerika interessierten. Und ich habe da interessante Menschen getroffen aus Amerika und aus Deutschland, die sich für das Thema interessierten. Ich habe dann aber gemerkt, dass das vielleicht doch nicht ideal ist, wenn ein Moderator mit so einem Thema so fest verbunden ist und bin dann ausgetreten aus der Atlantikbrücke oder habe meine Mitgliedschaft ruhen lassen mit dem Argument, ich komme zurück, wenn mein Job vorbei ist. Damals wusste ich nicht, dass ich das fast 20 Jahre machen würde. Und ich habe aber auch als ich in der Atlantikbrücke war, natürlich immer meinen Abstand zur amerikanischen Regierung, die ja auch sehr unterschiedlich war. Ich kam unter Clinton und dann kam Vater Bush und dann kam Obama. Und es waren immer neue Leute. Es ging um den Anschein der Befangenheit. Ich bin ja Jurist und ich weiß, dass ein Richter sich auch selber aus einem Verfahren rausnehmen muss, wenn der Anschein entsteht, dass er parteilich ist oder da ein Interesse hat. Und so ähnlich habe ich das dann auch mit der Atlantikbrücke gesehen. Ich habe versäumt, wieder einzutreten. Ich bin also bis heute nicht dabei.
Sie haben ja sehr kritische Worte gefunden in einer Dankesrede, was die Berichterstattung Ihrer aktuellen Kollegen anbelangt. Das Thema Israel, Palästinenser, Gazastreifen. Können Sie das für uns noch mal zusammenfassen?
Ich habe einen Zustand beschrieben. Der Zustand ist, dass die Redaktion im Moment unter dieser vielseitigen Belastung, Klimawandel ist immer im Hintergrund und wird nicht hinreichend angegangen. Wir haben mit dem Ukraine-Krieg einen Krieg in Europa und der Gaza-Krieg berührt jetzt Nerven, die blank liegen. Und da wächst der Druck auf die Redaktionen gewaltig, von den verschiedenen Interessengruppen nach ihrer Pfeife zu tanzen. Und was ich gesagt habe, ist ein Appell an die Kolleginnen und Kollegen in dieser Situation, Rückgrat zu zeigen und zu wissen, wofür wir da sind. Wir fragen nicht, was hat das für Wirkungen, wenn die Menschen erfahren, dass das und das hier passiert, sondern wir berichten, was da passiert und dann wird die demokratische Gesellschaft ihre Antwort formulieren. Und wir haben nicht irgendwelche Ergebnisse vorzugeben oder irgendwelchen politischen Richtlinien oder Loyalitäten zu folgen. Und das wollte ich nochmal so klar sagen, weil ich das für einen Grundpfeiler unseres Berufes halte.
Nun gibt es aber auch Verständnis für die Haltung, weil Deutschland eine sehr starke Bürde hat mit 6 Millionen Toten in Auschwitz und überhaupt im Zweiten Weltkrieg jüdischer Herkunft, dass man uns sagt als Deutsche, haltet die Schnauze, ihr müsst euch da raushalten. Wie schafft man es als, vielleicht das als letzten Ratschlag von Ihnen, wie schafft man es, nicht dabei zu sein, aber dennoch die Wahrheit zu berichten?
Also das sind völlig getrennte Sachen. Zunächst einmal bin ich als Bürger Klaus Kleber jemand, der absolut unterschreibt, dass Israels Existenz und Sicherheit zu unserer Staatsraison gehört. Ich werde immer Parteien wählen, die dafür sorgen, dass das so ist. Das hat aber mit meinem Ruf als Journalist nur am Rande zu tun. Meine Aufgabe als Journalist ist, schonungslos zu berichten, was ist. Ob das in dem Moment den Interessen der einen oder der anderen Seite nützt, habe ich nicht zu berücksichtigen. Ich sage, was ist. Ich kläre auf und ich bin auch offen darüber, wenn meine Arbeit beschränkt wird. Und sie wird in wenigen Gebieten so beschränkt wie in Gaza, wo die Hamas jede freie Berichterstattung unterdrückt. Haben Sie je in einem Bild gesehen von einem Hamas-Kämpfer, der Raketen abfeuert oder der in den Straßen auf israelische Soldaten schießt? Nein, haben Sie nicht gesehen, weil die Hamas nicht zulässt, dass das gedreht wird.
Es sei denn, Sie veröffentlichen eingedrehte Helmkamerafotos und Bilder.
Also es kann, möglicherweise geht irgendwas mit Extrem und unter Lebensgefahr, aber diese Bilder laufen bei uns nicht. Es gibt sie nicht, weil die Hamas die totale Kontrolle über die Medien ausübt in dem Bereich. Das gehört auch dazu, immer wieder gesagt. Und umgekehrt hat natürlich auch die israelische Regierung eine sehr harte Hand darüber, wer im Moment nach Gaza reinkommt und wer nicht.
Harter Bruch, aber dennoch sei die Frage erlaubt, was ist Ihr jüngstes Projekt, wo Sie sagen, was ist?
Dazu kann ich im Moment noch nicht sagen, das ist noch nicht ausgereift genug.
Schade, aber Silicon Valley Teil 2 oder so, Sie haben
das
da...
Ja, schon Teil 3. Was
oder Teil 3, pardon.
Dann käme 4. Also nein, das ist alles noch in der Mache. So eine Fernsehdokumentation oder Reportage hat einen langen Vorlauf, der vor allen Dingen auch in den Köpfen der Redakteure stattfindet. Soweit ist es noch nicht.
Aber dann toi 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 und wir sind gespannt, was dann vermutlich im ZDF, nehme ich mal an, zu sehen sein wird.
Ich denke mal, ja.
Dankeschön. Okay.
Klaus Kleber hier, aber gehen Sie erstmal ans Telefon.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
Nach dem Klaus Kleber Klingelton aus dem Jahr 2008 hören Sie hier im Podcast Bonustrack ausgewählte Lobreden und Erwiderungen während der feierlichen Preisverleihung der Fachzeitschrift Medium Magazin am 10. Juni 2024 in Berlin. Durch die langjährige Chefredakteurin und jetzige Herausgeberin Annette Milz führte. Inhaltlich schließe ich an eben gehörtem Klaus Kleber an.
Wir haben eine sehr, sehr gute langjährige Tradition und das ist der Preis für das Lebenswerk. Klaus Kleber, Sie wissen, dass er ihn in diesem Jahr bekommt, kennt ja schon die Journalisten des Jahres, denn er war schon mal Politikjournalist des Jahres, damals noch im Deutschen Historischen Museum. Jetzt ist es Zeit für das Lebenswerk und Stefan Lambi sagt, warum die Jury es jetzt begründet.
Ja, jetzt wird ein Journalist geehrt, den jeder und jede kennt oder glaubt zu kennen. Das bleibt nicht aus, wenn man 18 Jahre lang immer wieder abends in die Wohnzimmer der Deutschen kommt. Und das hat sicher einige Vorteile. Die Deutschen hören ihm einfach gerne zu. Klaus Kleber hat eine Glaubwürdigkeit, die er durch ein langes Journalistenleben erworben hat, eine Glaubwürdigkeit, die selten geworden ist, obwohl sie doch so wichtig ist. Wenn Recherche zunehmend durch Polemik und Empörung ersetzt wird, dann sind Personen, die über den Grabenkämpfen der Meinung erhaben sind, von unschätzbarem Wert. In den USA, dem Mutterland der Fernsehpersönlichkeiten, ist diese Erhabenheit, die breite Akzeptanz aller Schichten der Bevölkerung nahezu verschwunden. In den 80er und 90er Jahren glaubten die Amerikaner noch, was ihnen abends Tom Brokaw, Peter Jennings und Dan Rather als Nachrichten servierten. Heute hat man die Wahl zwischen den Moderatoren und Moderatorinnen von Fox News, MSNBC und CNN. Und wenn man einen dieser Sender, dieser Talking Heads, einschaltet, dann entscheidet man sich nicht für die beste erhältliche Version der Wahrheit, sondern man entscheidet sich für eine Seite in einem zweigeteilten Land. Insofern ist es Klaus Kleber hoch anzurechnen, dass er sich diesem Sog immer entzogen hat. Es mag Leute geben, die ihn genau dafür kritisieren, die ihn am liebsten mit der Fahne in der Hand auf irgendeiner Barrikade sehen würden. Und das, die Gefahr der Vereinnahmung, ist vielleicht der Nachteil der Bekanntheit. Aber die offensichtliche Parteinahme ist nicht seine Art und ist auch nicht die Aufgabe eines Anchors. Er soll Distanz halten und bei seinen Interviews nur in seiner Unberechenbarkeit berechenbar sein. Und da der Satz in der Luft liegt, spreche ich ihn gerne aus. Klaus Kleber hat sich nie gemein gemacht mit einer Sache, höchstens mit, aber das erzähle ich gleich. Klaus Kleber kommt aus dem angelsächsischen Journalismus alter Schule, eine Schule, die eigentlich immer jung und zeitgemäß sein sollte. Insgesamt 15 Jahre lang, ab 1986, hat er als ARD-Korrespondent aus den USA berichtet. Und diese Jahre haben ihn so stark geprägt, wie Hans-Joachim Friedrich seine Jahre bei der BBC in London. Im Umgang mit Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein, hat Friedrich in seinem letzten Interview gesagt. Nur so schaffst du es, dass dir die Zuschauer vertrauen, die zu einem Familienmitglied machen. So sprach auch Klaus Kleber, der Moderator. Weil er cool und niemals kalt war, haben ihnen die Deutschen schließlich vertraut, ihn regelmäßig im ZDF um 21.45 Uhr oder ein bisschen später für eine halbe Stunde zugehört. Er wurde in den deutschen Fernsehhaushalten ein gern gesehener, kaum noch wegzudenkender Stammgast. Ein anderer Grund, warum ihm die Menschen bis heute gerne zuhören, ist, dass sein Erfahrungshorizont nicht an der Studiotür endet. Er ist ziemlich viel herumgekommen in seinem Leben. Er wuchs in Reutlingen, Vaduz und Wendsberg auf, schrieb schon als Schüler für den Lokalteil. Wir haben eben die Journalistinnen und Journalisten des Regionalen geehrt. Also er war ein solcher Lokalreporter des Kölner Stadtanzeigers. Er studierte Rechtswissenschaften in Tübingen und schielte mit einem Auge weiter in Richtung Journalismus. Als junger Radioreporter erkundete er den Südwesten der Republik, ging in die USA, schließlich nach London, und wurde erst dann der Anchor, der den Deutschen das Nachrichtengeschehen einordnete. Daher hatte sich nicht nur die Glaubwürdigkeit als Talking Head im Fernsehstudio erworben, sondern auch als Reporter auf der Straße. Er wollte und er will die Welt nicht nur präsentieren, sondern sie mit eigenen Augen sehen, riechen, greifen, verstehen. Und das bis zum heutigen Tag. Wer in den letzten Jahren aufmerksam ferngesehen hat, dem werden einige große Dokumentationen in Erinnerung bleiben, für die Klaus Kleber kreuz und quer durch die Welt gereist ist. Indien, die Bombe, Putins Tabubruch heißen nur einige seiner Filme. Und dann kommt er immer wieder zurück in das Land, in dem er so lange gelebt hat. Allmacht, Amerika, schöne neue Welt, Utopia über die Revolution des Silicon Valley. Bei einer dieser Dokumentationen konnte ich ein wenig mithelfen und ich konnte aus der Nähe erleben, wie er versucht, die Grenzen des Mediums Fernsehen auszuloten, ja auszureizen, wie er komplexe Inhalte in einfache, faszinierende Bilder übersetzt. Bei seinem letzten Film ist mir vor allem ein Bild in Erinnerung geblieben, auf dem Fliegerhorst Büchel in der Eifel klettert er in ein Kampfjet und lässt sich den Knopf zeigen, mit dem deutsche Bundeswehrsoldaten in amerikanische Atombomben auf ein Ziel in Russland lenken würden, Konjunktiv. Diese Nähe zu einer Gefahr, zu einem Atomkrieg, kann kein Satz im Studio vermitteln, aber sehr wohl das Bild eines kleinen Knopfes, das man als Reporter suchen und zeigen kann. Und dann gibt es noch einen Klaus Kleber, den Kämpfer, der sich gelegentlich doch mit einer guten Sache gemein macht. Dann nämlich, wenn es um universelle Werte geht, jenseits des üblichen Parteienstreits. Davon kann man sich bei seinem Film Unantastbar, der Kampf für Menschenrechte, überzeugen. Er kann dann sehr leidenschaftlich, geradezu fuchsig werden, wenn es um die Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit geht, um freie Wahlen, das Verbot von Folter und Sklaverei. Dann erhebt er nicht nur seine Stimme, und er hat nicht nur oder hat überhaupt keinen Schaum vor dem Mund, sondern er hat eine Stimme voller Eleganz und voller Kraft wohlgesetzter Worte. An diesen Worten kann man ziehen und zerren, aber sie haben immer Gewicht. Klaus Kleber ist und bleibt ein Anker. Ich wünsche mir, dass er weiter durch die Welt reist und eindrucksvolle Bilder mitbringt. Es muss ja nicht immer gleich ein Knopf für eine Atombombe sein. Und ich wünsche mir, dass er seine Stimme noch lange erhebt, laut und deutlich, cool, aber niemals kalt. Herzlichen Glückwunsch, lieber Klaus Kleber, zur Auszeichnung Journalist des Jahres für das Lebenswerk.
Danke, lieber Stefan. Danke, liebe Jury. Danke, Annette Milz, obwohl mir das von Anfang an unheimlich war, was da passiert. Jetzt, als Annette im Anfang Oktober bei einer anderen Jury-Sitzung auf mich zukam und sagte, da ist was passiert in unserer Jury, Lebenswerk, da habe ich mich gefragt, ob ich das wirklich erleben will. Das war jetzt eine Lobeshymne von Stefan, aber das ist dann auch immer verdammt nah am Abgesang. Gott sei Dank kam dann die Aufmerksamkeit, die abschließende Bemerkung, dass ich weitermachen soll. Genau das habe ich vor und inzwischen auch ohne Hilfe professioneller Berater habe ich es irgendwie geschafft, meinen Frieden zu machen mit der Tatsache, die nicht zu leugnen ist, dass meine journalistische Arbeit inzwischen eine ziemliche Zeitspanne umfasst. Und am Ende sind wir hier gelandet, wo unsere Inhalte darüber entstehen und darüber verbreitet werden. Maschinen, die uns in die Lage versetzen, alle Fakten der Erde und alle Errungenschaften von der Antike bis heute in unseren Händen zu halten und sofort nachfragen können, ob das der Busfahrplan von Gujarat ist oder die Philosophie des Sophokles oder die neuesten Äußerungen unserer Politiker. Es ist alles da, es ist sofort fassbar. Und inzwischen ist hier auch noch die künstliche Intelligenz eingezogen, die uns Konkurrenz macht. Das ist die, wenn man so will, das Ende des Regenbogens. Und am Anfang des Regenbogens stand als Werkzeug das. Ich war Hospitantpraktikant im Landesstudio Tübingen des Südwestfunks. Für 6 Wochen hat man mich dort reingelassen. Ich bin nie wieder rausgegangen. Und ich hatte die Schlüsselfunktion. Ich wurde in den Tickerraum gesetzt, um dort zu gucken, wie die 3, 4 Agenturticker, die dort liefen, ihr Material ausspucken. Und es war meine Aufgabe, zu beurteilen, ob das sendefähige oder sonstige Informationen sind oder nicht. Und über dieses Lineal habe ich das abgerissen und auf einen der 4 Nägel in den Raum gemacht. Entweder Politik oder Unterhaltung oder Wirtschaft oder Unzuordnbares. Was ich nicht berichtenswert fand, landete im Papierkorb. Dann haben die Menschen zwischen Stuttgart und dem Bodensee von dieser Sache an diesem Tag nichts erfahren. Das war noch Gatekeeping. Und der Hospitant hat das gemacht. Also, ich gebe zu, da ist eine Spanne zu Ende gegangen mit diesen kleinen Geräten. Inzwischen haben wir gelernt, dass Information weaponized werden kann, dass die absurdesten Theorien und blanker Unsinn sich um die Welt verbreiten in unfassbarer Geschwindigkeit, weil es professionell verpackt aussieht und daherkommt. Und weil die Verbreitung so wahnsinnig leicht gekommen ist. Wir sind weit gekommen, wir sind aber auch weit runtergekommen. Das Verrückte ist, in dieser Zeit, als der Hospitant Klaus der Gatekeeper war, haben die Leute uns grenzenlos vertraut. Und jetzt, wo wir alle Möglichkeiten haben und alle Zuschauer auch die Möglichkeit haben zu prüfen, vertrauen Sie uns nicht mehr. Das ist einer der großen Rätsel in unserem System. Und ich fühle mich ein bisschen wie ein Kunde wie ein Kundgeber aus einer vergangenen Zeit, wenn ich sage, ich durfte mein ganzes Berufsleben lang, und Gott gebe, dass es noch nicht zu Ende ist, in einem System arbeiten, in dem ich jeden Morgen zur Arbeit gehen konnte, mit der Aufgabe und dem Vorsatz, nichts anderes zu produzieren, als an diesem Tag die beste, informativste, interessanteste Sendung von allen. Es gab nie eine Einmischung, nicht einmal, von einer politischen Partei in meine Redaktion oder meine Sendungen. Ich wurde nie wegen der Quote irgendwie unter Druck gesetzt und keine Partei drang jemals zu uns durch. Der eine, der es mal versucht hat, ein CSU-Sprecher aus München, der versucht hat, den ZDF klarzumachen, dass es nicht über den SPD-Landesparteitag in Bayern berichten darf, da es ja auch über den CSU-Parteitag in dem Jahr nicht berichtet hatte. Die Konsequenz war, dass das sofort öffentlich gemacht wurde von uns und dieser Sprecher, ein Vertrauter von Seehofer, damals seinen Job verloren hatte. Uns konnte es um die News gehen. Und damit durften wir einen Goldstandard setzen, der auch für die Menschen gilt, die uns gar nicht mehr sehen und jedenfalls nicht mehr linear sehen, weil einfach in der Branche, vielleicht ist diese Auszeichnung heute auch ein Beweis dafür, dieser Standard als Standard akzeptiert wird. Jetzt bin ich gut 2-3 Jahre raus aus der Routine und wäre manchmal gerne wieder drin. Nicht auf dem Bildschirm, aber in dem täglichen Ringen in der und mit der Redaktion um das, was wir senden oder nicht. Weil ich feststelle, da hat sich was geändert in den letzten paar Monaten, 2 Jahren. Diese Zeitenwende fordert von uns allen, von jedem Journalisten, jeder Journalistin, von den Apparaten, von der Chefetage, den Kern des Ganzen, Reporterinnen und Reporter, die wissen, was ihre Aufgabe ist. Und ich spüre, wie ein kalter Wind inzwischen weht in Redaktionen, die sie bisher nicht kannten. Es steht plötzlich so verdammt viel auf dem Spiel. In der Ukraine, in Europa, gestern wieder gesehen in unserer Demokratie und im Heiligen Land, das mir besonders am Herzen liegt. Der Druck steigt auf uns und unsere Arbeit und ihm muss widerstanden werden, gerade dann, wenn es knirscht. Wir haben zu berichten, was ist und nicht, was uns passt. Wir müssen aufdecken, wie die Stränge und die Strippen verlaufen und uns konzentrieren auf das, was die relevanten Fakten sind, unbeeinflusst. Gerade als Reporter im öffentlich-rechtlichen Sinn ist es nicht meine Aufgabe, meine persönliche Meinung zu verbreiten. Als deutscher Bürger zum Beispiel unterschreibe ich, Klaus Kleber, den Grundsatz, dass die Existenz und die Sicherheit Israels Raison unseres Staates ist. Das kann nicht anders sein, angesichts der Last, die auch mich persönlich bis heute schwer belastet. Für unsere journalistische Aufgabe kann diese Staatsraison nicht gelten. Und wenn Israels wirkmächtiger Botschafter in Berlin, wie geschehen, vor der versammelten Hauptstadtpresse sagt, es werden jetzt schlimme Bilder kommen, da braucht Israel ihre journalistische Solidarität. Dann tut der Botschafter, ein sehr fähiger Mann, seine Pflicht. Wenn aber dann aus der Schar der Kolleginnen und Kollegen kein Widerspruch kommt, wenn niemand sagt, Exzellenz, Sie haben die Rolle einer freien Presse in einer Demokratie nicht verstanden, dann haben die KollegInnen bei dieser Gelegenheit ihre Pflicht vergessen. Das ist nur ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, wenn aus Berichten über eine Demonstration pro-palästinensisch, wie man das so sinnlos überschreibt, in Berlin der O-Ton eines Arztes herausgeschnitten wird, der in klaren, gesetzten Worten und in perfektem Deutsch erklärt, dass er Palästinenser ist und sich Sorgen macht um das passiert, was, äh, das, Sorgen macht um das, was in Gaza passiert. Wenn dieser Beitrag dann rausgeschnitten wird mit dem Argument, das ist zu vernünftig angesichts der aufgeheizten Situation, dann wird auch da ein Fehler gemacht. Das darf nicht weiter passieren. Wir haben Werkzeuge wie nie zuvor. Wir haben eine verbriefte Pressefreiheit in diesem Land. Und die verteidigt man am besten, solange es sie gibt, und dann mit Überzeugung. Über allem muss stehen das Wort von Ingeborg Borg-Bachmann: Die Wahrheit ist dem Menschen immer zumutbar. Und daran weiterzuarbeiten, ist unsere gemeinsame Aufgabe, öffentlich-rechtliche, private, aus dem Amt langsam scheidende und junge, hoffnungsvolle Zukunftskolleginnen und Kollegen. Und das so grundsätzlich zu sagen, ist hoffentlich mein Recht als Preisträger für eine Lebensleistung, die ich gar nicht so großartig sehe. Ich habe immer Schwein gehabt. Dankeschön.
Lieber Herr Kleber, ich erinnere mich gut, als wir uns im Dezember begegnet sind und ich Ihnen den Preis und Sie sagten, Lebenswerk um Gottes Willen. Und ich finde, wie Herr Sommer, wie Herr Lammy vorhin gesagt hat, Sie machen ja weiter. Unser Lebenswerkpreis ist ein Schlaglicht, ein Spotlight. Und nach dem, was Sie gesagt haben, glaube ich, hoffen wir alle, dass Sie noch ganz lange weitermachen. Ganz herzlichen Dank. Es ist eine seit vielen Jahren gute Tradition, dass die Preisträgerinnen und Preisträger des Vorjahres für ein Jahr Mitglied der Jury sind, also die ersten Preisträger, und so auch in diesem Jahr. Also wappnen Sie sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Jahr einen ersten Preis kriegen. In diesem Jahr sind Sie mit dabei, auch verhaftet in der Jury. Insofern darf ich jetzt die Reporterin des Jahres 2022 mit nach vorne bitten, Julia Friedrichs, um die Laudatio in der Kategorie Kultur zu halten. Julia, it's deine Sache.
Ja, ganz schönen Abend. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein, weil es war heute ein bisschen viel Reporterin sein und ein bisschen viel verlassen auf die Deutsche Bahn, die 8,5 Stunden von München nach Berlin gebraucht hat. Aber es hat ja noch geklappt. Ich freue mich wahnsinnig, heute 3 herausragenden Kolleginnen gratulieren zu können, die ganz unterschiedliche Dinge machen und die zeigen, dass Kultur ja zum Glück inzwischen weit mehr ist als das, was ja, man vor einer Generation vielleicht darunter noch verstanden hat und was dann doch eher ein bisschen beengt war. Alle 3 schaffen es, einem zu zeigen, ja, dass es lohnt, sich auf Dinge einzulassen und dass es auch lohnt, sich Neues anzuschauen und Neues zu probieren. Und damit komme ich zur ersten Preisträgerin, Anne-Kathrin Gerstlauer. Anne-Kathrin Gerstlauer ist nämlich das gelungen, was immer wichtiger wird. Sie ist nicht nur als Journalistin erfolgreich, sondern auch als Unternehmerin. Sie war verantwortliche Redakteurin in einem Segment, das man vielleicht Millennial-Online-Medien nennen könnte und das es zumindest wirtschaftlich nicht immer ganz leicht hatte. Als stellvertretende Chefredakteurin hat sie unter anderem Watson.de mit aufgebaut. Statt dann aber Tränen über die Krise zu vergießen, hat sie ein Business entwickelt, das notwendig ist, dass jede weiß, die liest und jede weiß, die schreibt, noch viel mehr Textverbesserung. Ihr Newsletter Text-Hacks haben mehr als 10.000 Menschen abonniert und ich habe gesehen, dass sie jetzt einen ganz neuen Service anbietet, nämlich das härteste Feedback Deutschlands. Man kann ihr Texte zusenden, die sie dann gegen Geld auseinandernimmt. Wir haben schon viel gehört, dass hier die Besten im Raum sitzen, aber probieren Sie es mal. Sicher lohnt es auch bei Ihnen. Die Preisträgerin des 2. Platzes ist, wenn ich richtig informiert bin, leider nicht da, Christine Westermann. Also aus der Ferne ganz herzlichen Glückwunsch. Ich liebe Bücher über alles. Der Moment, wenn eine große Recherche durchschritten ist und ich endlich nicht nur ins Sachbuch, sondern auch wieder ins Romanregal greifen darf, ist für mich immer einer der größten Befreiungen. Und es gibt wenig bessere Wegweiserinnen durch die Literatur als Christine Westermann und das schon immer, zumindest aus meiner Perspektive. Sie hält sich nicht mit lahmen Unterscheidungen in E- und U-Literatur auf, sondern empfiehlt einfach gute Bücher in klarer, warmer Sprache. Jetzt mit Mitte 70 hat auch sie sich nochmal ganz neu erfunden und hostet gemeinsam mit Mona Amesian den Podcast Zwei Seiten, von dem ich heute auf meiner Bahnfahrt sehr, sehr viele Folgen hören konnte, was sich sehr gelohnt hat. Und jede, die Bücher liebt, die kann darauf hoffen, dass Christine Westermann das noch ewig so fortführen wird. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Und damit komme ich zum ersten Platz. Nele Polacek. Polacek. Sorry, jetzt ist es doch passiert. Es gibt wenige Texte, die ich stur nach Autorinnenzeile lese. Ganz egal, worum es in dem Text geht. Bei Nele Polacek aber ist das der Fall. Ihr Name über einem Text ist für mich ein absoluter Lesebefehl, eine Art Qualitäts- oder besser Klugheitssiegel. So war es zum Beispiel auch mit ihrem jüngsten Roman Kleine Probleme. Als ich das Buch in der Hand hielt und las, dass es von einem mittelalten Schriftstellermann mit mittelgroßen Problemen handeln würde, ja, da war mein Interesse allenfalls mittelgroß. Aber zum einen sah das Buch bildschön aus, zum anderen hatte es eben Nele Polacek geschrieben. Also griff ich zu und las das Buch über Lars, der komisch und tragisch an seiner To-Do-Liste scheitert. Ich las es begeistert, bewegt, in fast einem Rutsch. Das Vertrauen in die Autorin Polacek war berechtigt, natürlich, wie könnte es anders sein, mal wieder. So war es bislang schließlich immer. Nele Polaceks Texte sind glasklar, sie sind klug und fast immer oder eigentlich immer, kann man sogar sagen, auch witzig. Sie argumentiert so genau, dass man beim Lesen schnell die weiße Fahne hisst und auf ihre Seite überläuft. So war es zum Beispiel in diesem Jahr bei ihrem Text über den Abtreibungsparagraphen 218. Ich ging mit einer Meinung hinein und kam mit einer ganz anderen heraus, weil mich Nele Polacek überzeugt hatte. Ganz, ganz vielen Dank dafür und ganz, ganz herzlichen Glückwunsch.
Anne-Kathrin Gerstlauer und ich haben gerade festgestellt, dass sie meinen allerersten Text von einem Blog geglaubt. Ich hatte damals einen Blog auf Englisch, den ungefähr 100 Menschen gelesen haben. Es ging um akademische Themen. Das heißt, sie ist im Prinzip meine Entdeckerin, haben wir gerade festgestellt. Das ist nur eine Randnotiz. Dafür danke. bevor ich gleich sage, was für eine große Ehre es ist, diesen Preis zu bekommen, muss ich nur kurz meine Kindheit aufarbeiten. Wenn man mich als Kind gefragt hat, was ich später einmal werden möchte, war meine Antwort eine Zeit lang Schriftsteller, dann war sie Musical-Darsteller, aber immer und vor allem war sie auf gar keinen Fall Journalist. Das hatte wenig mit Medienkritik zu tun und sehr viel mit einer Kindheit im ZDF-Kindergarten. Mir war sehr früh klar, du kannst im Leben alles machen, Sex, Drogen, Starlight Express in Bottrop, aber auf keinen Fall Journalismus. Womit ich sagen möchte, danke, liebes Medium-Magazin, für diesen würdigen Beleg des vollumfänglichen Scheiterns meines Kindertraums. Die Wahrheit ist, und ich glaube, wenn ich jetzt anscheinend wohl Journalist bin, muss ich die Wahrheit sagen, ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu dem, was wir tun. Wenig macht mir so oft schlechte Laune wie der Blick in die Zeitung, heute Morgen zum Beispiel. Ich musste heute Nacht lange an 2016 denken, an die kurz nach der US-Wahl unter Journalisten grassierende Erkenntnis, Trump hat wohl auch deshalb gewonnen, weil Journalisten genau das so offensichtlich verhindern wollten. Ich fürchte, Wir sehen, dass der offensichtliche Versuch, Politiker oder Parteien zu diskreditieren, diesen Politikern überhaupt nicht schadet. Ich glaube, wir sehen auch, dass wenn Journalisten ein Lied und dessen Gesang sehr schlecht finden, aus völlig verständlichen Gründen, dass dieses Lied in die Spotify-Charts hochtreibt. Ich glaube, wir sehen, unsere zu offensichtliche Zuneigung tut denen, für die wir diese Zuneigung empfinden, nicht gut. Wollte ich eine Wahl gewinnen, ich würde versuchen, möglichst viele Journalisten gegen mich aufzubringen, bis jeder Text nur noch von mir handelt. Man kann ganz viel Schlechtes über Leser und Bürger schließen, weil dieser Trick funktioniert. Man muss aber erst mal sehen, dass dieser Trick funktioniert. Schlechte Presse ist gute Presse und zu gute Presse ist oft sehr schlecht. Gleichzeitig kann man auch Hoffnung schöpfen. Dass es so einen Begriff wie Lügenpresse überhaupt gibt, sagt ja auch, Menschen erwarten von uns die Wahrheit. Mehr als von jedem anderen. Deswegen ist es so vernichtend, uns der Voreingenommenheit zu bezichtigen. Neben allem Schlechten sagt es doch etwas Gutes über Leser, dass sie einem Text anmerken oder meinen, einem Text anmerken zu können, wenn er voreingenommen ist und dass sie sich immer automatisch auf die andere Seite schlagen, wenn sie das Gefühl haben, ein Journalist ist nicht der Objektivität verpflichtet. Wir sind die vierte Gewalt. Man erwartet von uns Gewaltenteilung und das ist erstmal eine gute Erwartung. Andere dürften sagen, so hätten wir es gerne, so sollte es sein. Ich sage jetzt mal, dass es so ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen fragen, ja, aber wie ist es denn wirklich? Auch wenn uns die Wirklichkeit manchmal überhaupt nicht in den Kram passt. So wie ein Arzt beruflich Menschen das Leben rettet, denen er privat nicht mal 2 Löffel Mehl leihen würde, weil er eben einen hippokratischen Eid geschworen hat. Man kann für eine Zeitung arbeiten, ohne ihn jemals laut aussprechen zu müssen, aber natürlich gibt es auch einen journalistischen Eid oder es sollte ihn geben. Zuallererst sag die Wahrheit, bemühe dich um die Wahrheit. Wenn ich das schaffe, wenn ich das Gefühl habe, abends oder morgens, meistens schreibe ich die ganze Nacht, wenn ich das Gefühl habe, ja, ich habe mich um die Wahrheit bemüht, ja, ich habe das gesagt, von dem ich glaube, dass es stimmt, selbst wenn es mir überhaupt nicht passt, selbst wenn ich denke, ich wünschte, es wäre völlig anders. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe mich um diese Wahrheit bemüht, dann bin ich zufrieden mit meiner Arbeit, mit dieser Arbeit, die wir machen. Wenn ich andere dabei beobachte und viele meiner Kollegen, viele der hier anwesend sind, aufrichtige Diener im Bergwerk der Wahrheit, dann bin ich froh über diesen Beruf und ich bin dankbar, ihn mit euch zu teilen. Vor allem bin ich froh, ihn mit Laura Hertreiter zu teilen. Nicht nur, weil sie alle meine oder in Wahrheit unsere Texte besser macht, mit ihrer intellektuellen Präzision und ihrer völlig übertriebenen Kommasetzung, sondern weil sie mir durch ihre schiere, sturköpfige Integrität jeden Tag neue Gründe liefert, diesen Satz jetzt gleich wahrheitsgemäß sagen zu können. Es ist mir eine Ehre, Journalist zu sein. Dankeschön.
Wow, wenn dieser Satz auch sozusagen diesen Abend überdauert, was wollen wir mehr? Vielen Dank, Nele Polacek. Wir kommen zur Kategorie Team, die ganz früher mal eine Kategorie Redaktion war. Aber wir haben vor einigen Jahren beschlossen, weil gerade auch im Journalismus so viele Dinge eben über nicht nur ressortübergreifend, sondern eben auch redaktionsübergreifend ist, dass wir daraus einen Teampreis machen, den jetzt Konstantina ehren wird. Konstantina, früher bei den Neuen Deutschen Medienmacher, jetzt Geschäftsführerin des Diversity-Kartells. Deine Laudatio in der Kategorie Team.
Danke, Annette. ihr werdet jetzt alle den Eindruck haben, dass ich gar nicht so besonders gut finde, was ich hier irgendwie berichte und erzähle über die PreisträgerInnen. Das ist nicht richtig. Ich halte mich nur als einzige Laudatorin an die Zeitvorgaben und wir müssen eine Dreiviertelstunde einholen. Also ich mache es wirklich kurz. Journalismus ist kein einsamer Beruf, aber oft einer von EinzelkämpferInnen. Und ich finde, das können wir uns abgewöhnen. Wir alle sollten immer einfach viel, viel öfter mit Kolleginnen zusammenarbeiten, wenn wir wirklich ein Thema tief ergründen und echt begreifen wollen, so wie die Teams, die wir heute mit den symbolischen Orden auszeichnen. Da ist in den Top 3 eine Redaktion, die erst im April 2023 gegründet wurde und jetzt schon irgendwie da hoch, das muss man ihr mal nachmachen. Und ich mache es wirklich ganz kurz. Sie... Ist es nicht richtig? Okay, sorry. Also ich war noch nie in Recherche. Okay, seit 2017 umso beeindruckender, dass ihr schon so lange die Freiheit... Ja, war's. Dass ihr schon so lange unsere Freiheit erhaltet, unsere... Demokratie und dieses Land stabil haltet mit Faktenchecks, damit irgendwie, dass ihr Lügen, Propaganda, Desinformation aufdeckt und aufklärt und eben versucht, irgendwie Stabilität in ein Land reinzubringen, auch in einem Moment, in dem das quasi fast kaum noch möglich scheint. Vielen, vielen Dank dafür. Das drittbeste Team ist die gesamte Redaktion von Korrektiv Faktencheck und das sind, genau, ich lese sie jetzt alle vor, Matthias Bau, Max Bernhardt, Max Donheiser, Alice Echtermann, Hanna Guggenberger, Uschi Jonas, Steffen Kurzner, Miriam Lenz, Florian Löffler, Viktor Marinov, Kimberly Nikolaus, André Ritschi, Gabriele Scherndl, Jonathan Sachse, Laura Seime, Pia Sieber, Paulina Thom, Sarah Tust und Sophie Timmermann. Tausend Dank für eure Arbeit. Auf Platz 2 ist ein Team, das aus der Übernahme des Stern durch RTL hervorgegangen ist und die allermeisten von uns haben von dieser Übernahme nicht wirklich was Gutes erwartet. Wir lagen falsch, zumindest in diesem Fall. Denn das Team von Stern investigativ und der RTL hat nicht nur die 2, 3 übrigen Fans von Elon Musk zum Weinen gebracht, sondern auch der Brandenburger Politik gezeigt, was die mit ihren laxen Verfahren für die Tesla-Fabrik in Grünheide alles angerichtet haben. Sie haben Undercover-Mitarbeiter in die Fabrik eingeschleust, haben wirklich monatelang Dutzende Verstöße bei Tesla dokumentiert und das ist Platz 2 fürs beste Team des Jahres 2023 wert. Ich finde die Namen wichtig, ich lese sie echt alle vor. Inside Tesla ist das Werk von Emine Eiche, Valeria Bajanja, hoffe ich, Bajanja, Bilbao, Moritz Dickendmann, Christian Esser, Manga Heise, Ivy Hase oder Ivy Hase, Isa von Heil, Tina Kaiser, Carolina Kaltschnee, Luzi Kischke, Christopher Koch, Birte Meyer, Marc Neller, Christina Ratsch und Kim Lucia Ruff. Jetzt gibt's noch mal. Zum Sieger, zur Siegerin. Ein sicheres Zeichen für die Relevanz von der Geschichte ist, wie heftig Anwälte ohne jeden Erfolg versuchen, die Story zu killen. Und genau das ist bei den Recherchen passiert über den 60 Jahre alten Lustgreis Till Lindemann. Und auch über all die Leute, die dahinter standen, die systematisch jahrelang junge Frauen, die durften tatsächlich nicht über 25 sein, dazu überredet haben, vor und während und nach den Konzerten dieses alten Mannes mit ihm Sex zu haben. Die Artikel über dieses wirklich, also es hat mich wirklich echt angefasst, über dieses verächtliche System sind nahezu alle vollständig geblieben, alles richtig gemacht. Noch dazu habe dem Team von Süddeutscher Zeitung und NDR zu verdanken, dass es ein Gerichtsurteil gibt, das besagt und bestätigt, dass JournalistInnen über MeToo-Fälle berichten können, auch wenn die mutmaßlichen TäterInnen behaupten, es gäbe diese Fälle nicht. Und der Artikel über dieses verächtliche System ist auch deswegen wichtig, weil die Band gerade schon wieder durch Europa tourt und zwar sehr erfolgreich. Ich bin froh, dass wir nicht aufhören, darüber zu reden. Mein tiefster Dank dafür ans Team hinter der Rammstein-Recherche, an, genau, wen haben wir? Hier habe ich sie. Jakob Biazza, Daniel Drepper, Sebastian Erb, Laura Hertreiter, Volker Kabitsch, Lena Kampf, Elena Kuch, Nadja Mitzert, Sebastian Pittelko, Isabel Schneider und Ralf Wiegand. Vielen, vielen Dank. Kommt hoch, lasst euch feiern.
Wir haben aus organisatorischen Gründen schlicht und ergreifend, jetzt auf der Bühne gibt es nur diese eine Urkunde, aber jeder des Teams bekommt sie und auch jeder einen Stift. Aber jetzt, dafür gibt es nachher noch einen extra Fototermin.
Guten Abend inzwischen und vielen, vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Es ist natürlich eine verheerende Entscheidung, ein Team auszuzeichnen. Sie ahnen es schon, wir sprechen gleich alle. Es zieht sich jetzt doch noch etwas länger. In Wahrheit ist es aber natürlich eine großartige Entscheidung, denn Journalismus ist oft genug eine Sache, die viel größer ist als ein Einzelner. Und gerade in der Arbeit in einem Team, gerade wenn es ein Team ist wie hier, das über Medienhäuser hinweg zusammenarbeitet, ist es unglaublich, was dabei entstehen kann, wie viel Neues man lernt über seine eigene Arbeit, über andere Arbeitsweisen. Diese Wochen waren irre verrückt, die wir zusammen verbracht haben. Zunächst waren das wenige Stunden und dann ging es immer länger. Das ist ein Projekt, das uns bis heute begleitet. Auch Anwaltsschreiben begleiten uns alle bis heute. Deswegen von Herzen danke für diese Auszeichnung. Und damit weiter. Ach ja, eine Sache ist noch wichtig, auch eine Art von Korrektur. Das Team, wie es hier steht, ist nicht vollzählig, nicht nur, weil wir nicht alle angereist sind, sondern auch, weil, wie sich's für ein gutes Team gehört, weite Teile unsichtbar sind. So eine Recherche klappt nur mit Chefredaktionen, die einem den Rücken frei halten. Wolfgang Krach, eine absolute Investigativ-Koryphäe, Gespräche mit uns und Juristen um 2 Uhr nachts waren eine Selbstverständlichkeit für ihn. Und auch auf Seiten des NDR, sowas klappt nur, wenn man in Windeseile Journalisten im Team entbindet von Alltagsaufgaben, zum Beispiel vom Setzen pedantischer Kommata und denen den Rücken frei hält, um in alle Welt auszuschwärmen und mit Frauen zu sprechen und Zeugen und all diese Dinge zu erledigen. Deswegen unbedingt auch ein großes Danke an das Team hinter dem Team.
Ich verspreche, ich bin der Einzige, der noch redet. Wir haben uns vorher abgestimmt, wir machen 2 und nicht 8 oder 12 oder, wenn wir noch mehr mitgebracht hätten, 14. Ja. Okay, sorry für die zu frühe Auflösung. Ja, das meiste hast du ja auch schon gesagt. Aber was wir auf jeden Fall noch betonen wollten, ist, dass wir uns sehr freuen, dass wir ausgezeichnet wurden im vergangenen Herbst, obwohl ihr alle aus der Jury noch gar nicht wusstet, was wir noch alles veröffentlichen wurden dieses Jahr. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir an dem Thema so lange dranbleiben konnten und auch den Rückhalt hatten aus den Redaktionen in diesem Jahr nochmal verschiedene Aufschläge dazu zu machen. Und freuen uns über diese Auszeichnung auch deshalb, weil wir das als Bestätigung sehen dafür, dass gerade auch Recherchen, die, wo wir gerade schon viel drüber gesprochen haben, Vertrauenskrise der Medien und großer Backlash bei bestimmten Themen vor allem, die schwierig sind, die umkämpft sind, die politisiert werden, wo auch ein großer Kampf um Deutungshoheit entsteht, wenn die veröffentlicht werden, auch größer, als wir den vielleicht vor 5 oder 10 Jahren erlebt hätten. Das hat uns total gefreut, dass wir da auch durch diese Auszeichnung den Rücken gestärkt bekommen. Und dass insgesamt in dieser Kategorie, wir haben gerade mal geschaut, auf den ersten 6 Plätzen alles entweder investigative Recherchen oder Faktencheck-Teams ausgezeichnet werden. Also das hat uns natürlich als investigative Rechercheure sehr gefreut, dass insgesamt in der Teamkategorie sehr viel Wert gelegt wird auf den, wie wir finden, Kern des Journalismus. Wir wollen uns deshalb nochmal bedanken bei der Jury, als auch Glückwunsch an die anderen ausgezeichneten KollegInnen und an alle, die uns unterstützt haben in den vergangenen Monaten. Das gilt natürlich für die Quellen, das gilt aber auch für die Menschen, die uns in der Redaktion den Rücken gestärkt haben. Also vielen Dank, schönen Abend und bis später.
Kategorie Politik. Aus verschiedenen Aspekten heute Abend schon mehrfach angesprochen. Aber wir haben auch eine eigene Kategorie Politik. Und die wird heute Abend laudatiert von Rolf-Dieter Krause. Kommen Sie bitte hier auf die Bühne. Rolf-Dieter Krause, selbst versierter Politikjournalist und Journalist des Jahres für seine Berichterstattung damals aus Brüssel. Er wird heute hier laudatieren. Die Preisträger des Jahres 2023 in der Kategorie Politik.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein alter Mann schusselt schon mal. Und deswegen habe ich für die Zweit- und Drittplatzierten dieser Kategorie überhaupt nichts vorbereitet. Aber das soll kein Problem sein. Denn bei der Drittplatzierten, Ann-Kathrin Müller, ist völlig klar, wer sich in den vergangenen Jahren über die AfD informieren wollte, der kam an ihr überhaupt nicht vorbei. Und zwar nicht wegen einer einzelnen Geschichte, sondern ich finde, guter Journalismus erweist sich sowieso über die Langstrecke. Sie gehörte einfach zu den Pflichtautoren, wenn man sich mit der AfD befassen wollte. Ähnliches... Ähnliches, insbesondere was die Langstrecke betrifft, gilt auch für Christian Sievert. Ich finde, er ist ein klasse Moderator. Er hat was zu sagen. Er macht nicht nur Überleitungstexte. Und doch steht bei ihm die Nachricht im Vordergrund, die Berichte der Autoren, der Korrespondenten. Und ich hoffe, es ist nicht allzu illoyal, wenn ich es durchaus nicht unangemessen fände, ich bin ganz vorsichtig, wenn die Tagesthemen das Heute-Journal um ihn ein wenig beneiden würden. Aber wirklich gefreut habe ich mich, als Frau Milz mir diese Lobrede antrug, aus einem anderen Grund, und der heißt Anne Hänig. Nicht nur, weil ich ihre Arbeit sehr als bereichernd empfinde und sie demzufolge auch gewählt habe, sondern auch und vielleicht sogar vor allem, weil sie eine Ostfrau ist. Ostfrau, werden Sie sagen. Bei der Wende war die geborene Sächsin 2 Jahre alt. Sie hat die DDR kaum erlebt. Und dennoch, wer so denkt, übersieht die transgenerativen Wirkungen, die eine Herkunft nach sich zieht. Ostfrauen sind anders. Ich habe das in den vergangenen Jahren intensiv erfahren. Ich habe zum Beispiel noch nie eine Ostfrau getroffen, die das sogenannte Gendern mag. Ostfrauen sagen stattdessen, wenn du was für Frauen tun willst, dann hilf mit, dass wir unser altes Abtreibungsrecht wiederkriegen. Dann hilf, dass wenn ein Mann seine Frau schlägt, er die Wohnung verlassen muss, und nicht sie. Und dann sorg vor allem mit dafür, dass dann, wenn sie mit den Kindern allein zurückbleibt, dies nicht länger das größte Armutsrisiko ist, das es in unserer Gesellschaft gibt. Aber bitte rede normal. Wer als Westdeutscher das ostdeutsche Wesen ergründen will, ich fürchte, dass allzu viele von uns das nicht probieren, der wird feststellen, dass oft Ostdeutsche oft eine sehr feine, geradezu trainierte Antenne für falsche Töne haben. Etwa für Symbolik, die sich in sich selbst erschöpft, oder für Widersprüche zwischen Reden und Handeln, zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ja, manchmal hören da Leute auch Flöhe husten, wo keine sind. Aber manchmal sind die Flöhe eben da und dann juckt es. Etwa wenn der Eindruck entsteht, dass weite Teile unserer Zunft sich trotz aller Freiheit doch sehr gleichförmig mit Migration, Pandemie, Klimawandel oder Ukraine befassen oder befasst haben, just jenen Themen eben, die unsere Gesellschaft mehr spalten als alles andere. Wer als alter Wessi wie ich den Osten verstehen will, der hat in Anne Hänig in den vergangenen Jahren eine unschätzbar wertvolle Helferin gefunden. Denn sie hat als Chefin der Zeit im Osten mit eben jener feinen Antenne das gemacht, was Journalismus immer macht, wenn er gut ist. Sie hört und sieht sehr genau hin. Sie weiß deshalb sehr genau Bescheid. Und vor allem, was sie hört und sieht, das lässt sie gelten, egal wie sie darüber urteilen mag. Sie sagt, was ist, und sie weiß, wovon sie redet. Ich oute mich also gern als Fan ihrer Arbeit. Und das geht durchaus so weit, dass ich allein ihretwegen manchmal dann doch eine Talkshow einschalte. Denn da ist sie stets ein ungewöhnlich kluger Gast. Fast finde ich es schade, dass sie die Leitung des Leipziger Zeitbüros abgegeben hat. Jetzt leitet sie Zeit Online. Das ist immerhin ein schöner Karriereschritt. Dem sollten noch weitere folgen. Herzlichen Glückwunsch also. Und ich ergänze diesen gern noch einmal um ebenso herzliche Glückwünsche für Christian Sievers und Ann-Kathrin Müllern. Sie alle leisten wichtige und hervorragende Arbeit, aber die Hauptehre gebührt heute Abend Ihnen, Frau Hänig.
Das tun Sie mal das. Das habe ich vermutet.
Wir müssen, glaube ich, eine Foto machen.
Sie sollen erst mal reden, glaube
ich. Ich bin mehr als geschmeichelt von diesen netten Worten. Haben Sie ganz vielen Dank. Die Luft wird dünn, deswegen will ich mich kurz halten und nur das Folgende sagen. Es gibt ja so junge Journalisten, die träumen, wenn sie studieren oder wenn sie in den Job starten, die träumen dann irgendwie davon, was Eigenes zu machen, ein eigenes Magazin oder eine eigene Sendung oder so. Und das wiederum ist jetzt für mich wahrscheinlich gar nicht so schmeichelhaft, aber ich habe das nie geträumt. Ich wollte stattdessen immer wenigstens in die Nähe derer kommen, die ich bewundert habe oder in eines dieser großen Medienhäuser, die mich so beeindruckt haben mit ihrer Arbeit. Und ich finde, es gibt irrsinnig viele journalistische Vorbilder in diesem Land. Wenn ich alleine in mein Verlagshaus schaue, zu Zeit und Zeit Online, dann fallen mir mehr Namen ein, als diese Rede hier lang sein darf. Von Sabine Rückert bis Giovanni Di Lorenzo, von Bernd Ulrich bis Jochen Wegner. Und trotzdem will ich gleichzeitig sagen, wenn ich auf unsere Branche gucke, und ich bin ja auch ein Teil davon, dann hat sie aus meiner Sicht ein echtes Problem. Und meine These wird Sie nicht überraschen. Ich bin nicht die Einzige, die das sagt. Ich selber sage es auch nicht zum ersten Mal. Das Problem ist, dass wir uns immer noch viel zu ähnlich sind. Wir streben mindestens unbewusst zum Konsens. Wir misstrauen denen, die in grundlegenden politischen Fragen anderer Meinung sind als die meisten. Wir hinterfragen zu selten das, was wir selber glauben. Wir befördern zu wenig den Mut zum überlegten Widerspruch. Und wie alle Menschen machen wir uns selbst zum Maßstab und werden dabei regelmäßig von der Wirklichkeit überrascht, gerne an Wahlabenden, aber nicht nur an Wahlabenden. Und ich kann dazu heute hier auch nichts anderes sagen, als dass wir uns halt um Unterschiedlichkeit bemühen müssen, um Unterschiedlichkeit der politischen Ansichten, aber auch um die Unterschiedlichkeit der Herkunft. Ich habe enorm profitiert davon, dass die Zeit vor einigen Jahren beschlossen hat, in Sachsen ein Büro zu gründen. Ohne das wäre ich vielleicht nicht in diesem Haus gelandet. Man hat uns da eigene Seiten gegeben, die Zeit im Osten. Und das hieß Verantwortung, aber es hieß auch Freiheit. Es gab Erwartungen, aber es gab auch ein großes Zutrauen. Und wir haben schon explizit über Ostdeutschland gesprochen, als vielen noch nicht einleuchtete, warum das so viele Jahre nach der friedlichen Revolution noch eine Kategorie in der Politik oder im Journalismus sein soll. Und ironischerweise konnten wir da genau das machen, von dem ich am Anfang gesagt habe, dass ich es eigentlich gar nicht unbedingt angestrebt habe. Wir konnten unser eigenes Ding machen, immer im Kontext dieses großen Hauses der Zeit. Und dafür bin ich dem Zeitverlag wirklich sehr, sehr dankbar. Zum Schluss, ich stünde niemals hier, wenn es Martin Machowitz nicht gäbe, den aus meiner Sicht besten Journalisten seiner, also unserer Generation, der alles kann, was man im Journalismus können muss, der jede Darstellungsform beherrscht, der führen kann und ein feiner Kollege ist. Auch ihm will ich hier heute mal Danke sagen. Ich freue mich auf den Abend und ich freue mich natürlich sehr über diese Auszeichnung. Ganz herzlichen Dank und viel Spaß uns allen miteinander.
Soweit eine Teilwiedergabe aus der über dreistündigen Preisverleihung der Fachzeitschrift Medium Magazin. Journalistinnen und Journalisten des Jahres nachzulesen auch unter mediummagazin.de. Wenn Sie jemanden kennen, dem die eben gehörte Spezialausgabe nützen würde, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.